Wir sind heute in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 32. Denn frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind. Von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat. Und von einem Ende des Himmels zum anderen Ende des Himmels. Als ob je so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden sei. Dass ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört hat, wie du sie gehört hast, und dennoch am Leben blieb? Oder ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen, um sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk zu holen, durch Prüfungen, Zeichen und Wunder, durch Krieg und mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und durch große, schreckliche Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat. Du hast es gesehen, damit du erkennst, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzuweisen. Und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt und seine Worte hast du mitten aus dem Feuer gehört. Weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen gewählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um vor dir her Völker zu vertreiben, die größer und stärker sind als du, dich hineinzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute ist. So sollst du nun heute wissen und dir zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden und sonst keiner. Und du sollst seine Satzung und seine Gebote halten, die ich dir heute gebiete. So wird es dir und deinen Kindern und dir gut gehen. Und dein Leben wird lange währen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeit. Das sind die Worte des lebendigen Gottes.
Es ist eine große Freude für mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ganz liebe Grüße aus dem Abendgottesdienst. Lasst uns beten, bevor wir diese Bibelstelle mal anschauen. Danke, Vater, dass wir in deine Gegenwart sind. Danke, Vater, dass du sprichst und dass du heute zu uns sprechen willst. Öffne du unsere Herzen dafür, auf dass wir dich mehr lieben und dir mehr vertrauen und dir mehr gehorchen. In Jesu Namen, Amen. Ich würde an dieser Stelle so gerne mit einem Witz beginnen über irgendeine hippe, durchgeknallte Sache, aber mir sind in den 5 Minuten, seitdem Steffen diesen Spruch gebracht hat, keine Witze eingefallen. Also muss ich doch bei meinem Skript bleiben. Warum sollst du das tun, was Jesus sagt? Morgen früh, jemand kommt zu dir, stellt dir diese Frage, warum sollst du tun, was Jesus sagt? Warum soll ich das tun? Ist auch nicht bloß eine Frage, die andere Menschen uns stellen, ist auch unsere Frage. Wenn wir müde sind, wenn wir versucht sind, wenn wir eigentlich gerne unser eigenes Zeug machen wollen, warum in aller Welt sollte ich hier und jetzt das tun, was Jesus sagt? In diesem Buch 5. Mose steht das Volk Israel in der Wüste. Ägypten liegt hinter ihnen. Die sind da rausgekommen. Vor ihnen liegt noch das von Gott verheißene Land. Und das ganze Buch ist da, um diese Leute zu überzeugen, dass in dem Land, wo sie reingehen werden, dass sie das tun, was Gott sagt. Und zwar gerne und fröhlich. Das Buch besteht aus 3, 4 Predigten. Hier am Ende im Kapitel 4, am Ende von der ersten Predigt, fordert Mose Israel auf, eine Art öffentliche Untersuchung zu starten. Frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind. Und du kannst dir vorstellen, wie irgendjemand sagt, ja, wie lange in der Vergangenheit sollen wir mal fragen? Ja, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat. Andere Hand, wo sollen wir fragen? Von einem Ende des Himmels zum anderen Ende des Himmels. Was sollen wir fragen? Ob je so Großes geschehen oder dergleichen gehört worden sei. Vers 33, hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört? Vers 34, oder hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk zu nehmen? Hat jemand jemals irgendwo etwas dergleichen mal probiert? Niet, no, never, non, jamais, niemals. Dieser Gott, einzigartig, absolut einzigartig. Dieser Gott ist Gott oben im Himmel, unten auf Erden und sonst keiner. Der Gott, über den Mose hier spricht, ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Im Neuen Testament, in dem kleinen Büchlein Judas, steht: Jesus rettete sein Volk aus Ägypten. Wir sprechen heute über Jesus. Und so sind wir bei der Frage, womit wir angefangen haben. Wieso sollen wir das tun, was Jesus sagt? Wieso wollt ihr nach Markkleeberg gehen und andere Menschen liebevoll zu überzeugen, das zu tun, was Jesus sagt? Zwei Gründe. Hier ist der erste. Jesus ist der einzige Gott, der redet. Jesus ist der einzige Gott, der redet. In den 70er Jahren gab es einen Pastor in der Schweiz, das war ein kleiner Amerikaner mit so einem Ziegebärtlein, der hieß Francis Schaeffer. Menschen sind zu ihm aus ganz Europa gekommen. Christen, Nichtchristen, allerlei Leute mit ihren verschiedenen Fragen über Gott und die Welt. Und der hat versucht, seine Antworten aus der Bibel zu geben. Er hat dazu dann auch viele Bücher dazu geschrieben. Und ein Buch hat diesen grandiosen Titel: Und er schweigt nicht. Sein erstes Buch war Gott ist da, sein zweites dann: Und er schweigt nicht. Mit anderen Worten, Christen haben Gott nicht erfunden. Wir haben keine Worte in seinen Mund gelegt. Gott ist. Gott redet. Und genau hier fängt Mose in Vers 33 an. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben blieb? Mose spricht hier von dem Berg Sinai, diesen großen Berg, wo Gott sein Volk versammelt hat. Er hat denn den Berg mit Feuer bedeckt. Und aus diesem feurigen Berg hat Gott gesprochen und sie haben ihn gehört. Vers 33, du hast die Stimme Gottes gehört. Es gibt ein klitzekleines Problem. Nur ein ganz kleines. Die Leute, die Mose gerade zuhören, hier in 5. Mose 4, sie waren nicht an Sinai, die allermeisten. Die Leute am Berg Sinai waren ihre Eltern, das war vor 40 Jahren. In der Zwischenzeit sind die Leute, die Erwachsene, die am Berg Sinai waren, die sind alle gestorben. Jetzt ist eine neue Generation da, die Mose zuhört. Und doch Mose sagt, Vers 33, noch einmal in der Mitte: Du hast die Stimme Gottes gehört. Man will fragen: Ja, Mose, was meinst du? Hast du doch vergessen, dass die alle gestorben sind? Es wäre eigentlich ziemlich krass, das zu vergessen. Doch Mose weiß, was er sagt. Die Erklärung liegt in seiner Theologie. Als Mose jetzt hier in 5. Mose 4 Gottes Wort von dem Berg Sinai nochmal verkündet, ist es Sinai 2.0. Sinai findet wieder statt. Gottes Wort nimmt diese neue Generation zurück zu dem Berg, wo Gott aus dem Feuer gesprochen hat. Es ist wie eine Zeitreise. So dass dieses Wort, wie Sinai jetzt ist, Sinai heute, Sinai to go, wenn man das Englische mag. So dass die Leute hier in 5. Mose 4, sie hören, was Gott jetzt sagt, obwohl er es vor 40 Jahren gesagt hat. Wer hat heute schon eine Sprachnachricht auf dem Handy bekommen? Ein paar von euch haben das große Glück. Oh, ihr Glückseligen. Die sind nervig, nicht wahr? Als du die Nachricht gehört hast, hat jemand gedacht: Oh, wie cool, die Person, dessen Stimme ich gerade höre, steht hier neben mir. Eigentlich nicht, oder? Eine Sprachnachricht kann cool sein, selten, aber kann, rein theoretisch. Es ist auf keinen Fall dasselbe, wie die Person direkt vor dir stehen zu haben. Das, was Mose hier sagt, ist besser als WhatsApp-Sprachnachrichten. Mose sagt, du hast seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Nicht, es ist jetzt ein bisschen, als ob du seine Stimme hören könntest. Nicht, du hast eine Aufnahme davon gehört. Nicht, du hörst jetzt bloß die Erfahrung von den Menschen, die da waren. Nein, sie hören jetzt die lebendige Stimme des lebendigen Gottes. Gott sagt jetzt die Worte, die er vor 40 Jahren gesagt hat. Frisch, neu, lebendig, zeitlos. So dass, wenn du Gottes Wort hörst, spricht Gott es zu dir mit derselben Intensität, mit derselben Frische, als er es das erste Mal gesagt hat. Es wird noch besser. Schau mit mir auf Vers 36. Da am Anfang. Von Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen. So diese Worte vom Feuer sind Worte vom Himmel. So dass als Mose predigt, Gottes Volk hört feurige, himmlische, göttliche Worte. Was hören wir jetzt? Weil ihr hört einen Engländer mit einem schlechten Akzent, in dem er versucht, Deutsch zu reden. Aber wenn man das irgendwie geistlich aufnehmen könnte, wir hören feurige, himmlische, göttliche Worte von dem lebendigen Gott. Ein Stück Himmel auf Erde, eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott, der zu uns spricht. Und deswegen lesen wir die Bibel, nicht wahr? Nicht um irgendwie mehr Wissen anzuhaufen, um irgendein Bibelquiz zu gewinnen. Wir lesen die Bibel, um Gott zu begegnen. Wir wollen ihn kennen, wir wollen ihn begegnen. Jedes Mal, wo du die Bibel liest oder hört oder einen Spruch davon nochmal in Erinnerung rufst, hörst du die lebendige, feurige, himmlische Stimme Gottes. Alle anderen Götter, die diese Welt kennt und liebt, die brauchen Leute, die für sie sprechen. Sie können nicht aus dem Feuer sprechen. Die anderen Götter dieser Welt können nicht einmal aus einer Kerze sprechen. Sie sind sprachlos und wortlos und machtlos. Jesus Christus spricht und er schweigt nicht. Er braucht niemanden, der für ihn spricht. Er spricht vom Feuer, vom Himmel. Und doch Jesus hat entschlossen, uns, seine Kinder, als seine Botschafter zu gebrauchen. Und dafür muss man nicht besonders witzig oder begabt oder beeindruckend sein. Wir müssen nur seine Worte haben und sprechen. Denn wenn wir sie haben, wenn wir sie sprechen, spricht Jesus durch dich, durch mich. Und ich finde das absolut spannend, faszinierend. Ich finde, auf einmal ist die Woche, die vor uns liegt, total aufregend. Was auch immer gerade in deinem Terminkalender steht, stell dir vor, wie diese Woche aussehen könnte. Montag wächst du auf. Hoffentlich ist das keine Überraschung. Montag wächst du auf. Du liest die Bibel für etwa 2 Minuten, bevor du merkst, dass deine Katze gerade brennt oder dass der Bus schon abgefahren ist oder was auch immer. Oder du schläfst wieder ein. Egal, du liest die Bibel für 2 Minuten. Und dann rennt der Tag los. Die 2 Minuten, nur 2 Minuten, war das eine Zeitverschwendung? Nein, der Herr Jesus hat sein feuriges, himmlisches Wort gesprochen. Jeder Moment mit der Bibel ist eine Begegnung mit Jesus. Dann bei einer Kaffeepause fragt jemand, wie dein Wochenende war, und du sagst, ja, was auch immer du über Samstag sagen willst, aber du sagst, Sonntag war gut. Ich war im Gottesdienst, es hat mir richtig gut getan, wieder zu hören und zu wissen, dass Jesus durch die Bibel spricht. Hast du jemals in der Bibel gelesen? Und mit einer Formel 1 Geschwindigkeit wechselt denn das Gespräch vielleicht zu irgendeinem anderen Thema? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber vielleicht an dem Abend oder 10 Jahre später denkt dein Gesprächspartner an das, was du gesagt hast. Und er nimmt eine Bibel von mir Regal oder er googelt es auf seinem Handy und er fängt an, feurige himmlische Worte in sein Leben hineinzubekommen. Mittwochabend kriegst du eine WhatsApp von einer Freundin in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land und es geht ihr schlecht und du betest für die Person, für die Freundin, du schreibst ihr zurück und du hast noch Vers 39 von 5. Mose 4 im Kopf. So am Ende von deiner Nachricht schreibst du: Der Herr ist Gott, oben im Himmel und unten auf Erden und sonst keiner. Und dann gehst du schlafen. Stunden später, deine Freundin hat eine grottenschlechte Nacht, aber sie wacht irgendwie auf, sie liest deine Nachricht und deine Worte erhellen ihre Dunkelheit, weil es feurige, himmlische Worte sind. Noch später in der Woche triffst du dich mit einem Freund aus der Gemeinde, er schlürft Kaffee oder, wenn es sein muss, Tee und er schnackt über dies und das und er spricht dabei auch über das, was er diese Woche in der Bibel gelesen hat, nur für ein paar Minuten. Und für ein paar Minuten strömen feurige himmlische Worte aus euren Mündern in euren Herzen, als der Herr Jesus zu euch und durch euch spricht. Kann irgendein anderer Gott aus dem Feuer vom Himmel reden? Nein, niemals. Kann ein anderer Gott wie den Herrn Jesus reden? Nein, nur Jesus, nur er. Vers 39. So sollst du nun heute wissen und dir zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist, oben im Himmel und auf Erden und sonst keiner. Vers 40. Deswegen sollst du seine Satzungen und seine Gebote halten. Tu, was Jesus sagt, denn Jesus ist der einzige Gott, der redet. Zweiter Grund, Jesus ist der einzige Gott, der rettet. Jesus ist der einzige Gott, der rettet. Rettung in der Bibel ist immer ein Flüchtlingserlebnis. Man flieht irgendeine Gefahr, um Sicherheit zu finden. Und das ist genau die Rettung, wovon Mose hier spricht. Schaut mit mir Verse 37 bis 38 an. Weil Gott deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt oder gar besser herausgebracht, um vor dir her Völker zu vertreiben, die größer und stärker sind als du, um dich hineinzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben. Merkt ihr, wie Rettung schmeckt und wie es aussieht? Herausgebracht, hineingebracht. Nun, bei dem Exodus aus Ägypten hat Israel irgendwie das als Vorspeise schmecken dürfen. Heute dürfen alle, die dem Herrn Jesus vertrauen, die Hauptspeise essen. Denn herausgebracht und hineingebracht ist unsere Geschichte. Das hat Jesus für uns getan. Jesus hat uns, sagt die Bibel, herausgebracht aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Gefängnis des Unglaubens, aus der Finsternis und der Macht des Teufels, aus der starken Hand des Todes, aus dieser bösen gegenwärtigen Welt, aus der Verdammnis, die unsere Sünden verdienen. Aus allen herausgebracht. Und jetzt, wo Jesus uns irgendwie aus diesen furchtbaren Sachen herausgebracht hat, ist es nicht so, als ob er jetzt mit uns in einem Wartezimmer steht und überlegt, will ich wirklich die nächsten Ewigkeiten mit euch verbringen? Ich bin mir da nicht so sicher. Nein, Jesus hat uns herausgebracht und hineingebracht. Hinein in seine Gnade, hinein in seine Familie, hinein in sein Herz, hinein in seine Liebe, hinein in sein Reich, sein Haus, sein Herz. Jesus bringt uns mit ihm nach Hause, nicht wie Kinder ihre Hausaufgaben mit nach Hause bringen, vor allem wenn sie eine 6 gerade gepunktet haben, sondern Jesus bringt uns nach Hause und schreit zu seinem Vater mit jubelndem Herzen: Hier bin ich mit den Kindern, die du mir gegeben hast. Er schämt sich nicht, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen. Vertraust du Jesus? Ist das deine Geschichte? Wenn du Jesus noch nicht kennst, du kannst ihm vertrauen und es kann deine Geschichte werden, herausgebracht, hineingebracht. Und das Schöne daran ist, es ist ein Einwegfahrt. Es gibt keinen Rückweg, es gibt kein Zurück. Damals beim Exodus aus Ägypten hat Gott laut Mose hier seine starke Hand, seinen ausgestreckten Arm gezeigt. Vers 34, Gott hat durch Prüfungen, Zeichen und Wunder, durch Krieg, durch große, schreckliche Taten gewirkt, um sein Volk zu retten. Und als Folge davon konnte Israel denn damals singen, keine Sorge, ich singe es nicht für euch. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts meinem Gott. Wer von euch kennt den Sport Squash? Yeah, glückselig seid ihr. Früher habe ich recht viel gespielt und dann, als ich nach Leipzig gekommen bin, habe ich leider entdecken dürfen, dass es arg teuer ist, hier in dieser Stadt Squash zu spielen. Ich war nicht besonders gut, aber ich habe es so häufig gespielt, dass ich gelernt habe, mit meiner linken Hand zu spielen. Ich bin eigentlich Rechtshändler. Und manchmal, wenn ich mir einen kleinen Spaß gönnen wollte, habe ich dann gegen Freunde gespielt und habe angefangen, mit der linken Hand zu spielen. Falls es aussah, als ob ich dann verlieren würde, habe ich dann gewechselt und dann manchmal immer noch verloren. Beim Exodus aus Ägypten, es ist, als ob Gott mit seiner linken Hand spielt. Es nimmt dir den Atem weg. Prüfungen, Zeichen und Wunder. Hat je irgendeiner so etwas gesehen? Doch wart mal ab, bis Gott mit seiner rechten Hand spielt. Als Jesus in die Welt kommt als Diener, als Jesus Gerichtsplagen heilt, als Jesus seine Jünger durch Zeichen und Wunder staunen lässt, als der redende Gott schweigend vor einem Kreuz steht, als der Schöpfer dann am Kreuz hängt und als der Gott, der allein im Himmel thront, den Tod eines Losers stirbt. Wenn man Jesus so sieht, ausgestreckt, gekreuzigt, da will man doch ein anderes Lied singen als das, was Israel singen konnte, nicht wahr? Man will etwa singen, mein Gott ist so klein, so schwach und so machtlos, möglich ist nichts meinem Gott. Und doch, als Jesus am Kreuz hängt, was siehst du? Du siehst die rechte Hand des Herrn, seinen ausgestreckten Arm, mächtig, blutig, durchbohrt, siegreich, als dein Herr für dich in den Krieg zieht. Gottes Rettung in Schwachheit vollbracht, zertrümmert und doch triumphierend. Denn durch das Kreuz bringt Jesus uns aus dem Toden in sein Leben. Es gibt so viele Götter in dieser Welt, die Götter unserer Kultur von Freiheit, Selbstbestimmung, die Götter von Erfolg und Liebe und Macht. Alle diese Götter, die sind nur so stark wie die Sklaven, die sie anheuern können. Sie können nicht für sich selbst kämpfen und deswegen sind die Geschichtsbücher und auch leider die Medienschlagzeilen so voll mit grauenvollen Geschichten von Menschen, die in den Krieg für ihre Götter ziehen. Und leider haben manchmal Christen sogar da auch mitgemacht, als ob Jesus irgendwie Kulturkriege oder Kreuzritte nötig hatte. Viele Menschen sind in den Krieg für ihre Götter gezogen. Nur ein Gott ist jemals für sein Volk in den Krieg gezogen, um sie aus seiner fremden Hand zu retten, sie zu ihm nach Hause zu bringen. Und wie hat er es gemacht? Am Kreuz. Andere Götter zerstören, sie versklaven und verkrümmen, sie verwüsten und entfremden und entmenschlichen. Das ist alles, was sie machen. An alles, was sie je machen werden. Doch Jesus rettet. Er stellt wieder her. Er bringt aus Tod und Elend und er bringt ein in seine Gnade und sein Leben und seine Freiheit. Und er tut es heute noch. Eine große Folge für uns, die wir Jesus schon kennen, ist, dass wir immer wieder begreifen müssen, dass Jesus unsere Hilfe nicht braucht, um uns zu retten oder sonst jemand. Es war so schön, was Stefan vorhin gesagt hat. Gott braucht uns nicht mit vollen Händen. Er braucht nur hingegebene Herzen. Und die sind meistens auch Herzen mit leeren Händen. Christusgemeinde muss nicht stark, kompetent oder beeindruckend sein, um für Jesus zu leben, gewinnend zu leben. Und du musst auch nicht stark, kompetent, beeindruckend sein. Wenn du heute Nachmittag müde und erschöpft oder gar trotz gestern entmutigt gekommen bist, herzlich willkommen. Hier ist der richtige Ort für dich. Dieser Gottesdienst ist allerdings nicht hier, um deine oder meine Schwachheit zu beseitigen und irgendwie, wie meine Tochter sagen würde, simsalabim, uns in Superchristen zu verwandeln. Dieser Gottesdienst ist hier, damit Jesus uns umarmt, uns mit seiner Liebe erfrischt und dann uns in die Hand nimmt in die neue Woche, in der Gewissheit, dass er genug ist, dass seine ausgestreckte Hand genug ist. Andere Götter brauchen deine Stärke, meine Stärke. Diese Woche hat Jesus vor, unsere Schwachheit zu nutzen, um seine Stärke an den Tag zu bringen, seine Stärke zu offenbaren. Manchmal denke ich, wir fallen in den Trap, dass wir denken, Jesus kann uns nur in unsere Begabungen gebrauchen. Ja, das steht nicht in der Bibel. Jesus ist genauso glücklich, wenn er unsere Schwachheit gebraucht. Nicht trotz uns, sondern durch uns. Deswegen tu heute, was Jesus sagt. Weil Jesus der einzige Gott ist, der rettet. Vers 39 bis 40 noch einmal. So sollst du nun heute wissen und dir zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist, oben im Himmel und auf Erden und sonst keiner. Deswegen sollst du seine Satzungen und seine Gebote halten. Dafür ist heute da. Und wenn wir daran denken, dass wir Jesus gehorchen wollen, wenn wir das tun, was er gesagt hat, klar, wir werden scheitern. Keiner gehorcht Jesus, wie er soll. Aber meine Sünde ist kein Grund, Jesus nicht zu gehorchen. Mein Ungehorsam letzte Woche oder gestern Abend oder gar heute früh ist kein Grund, Jesus heute, hier, jetzt und morgen nicht zu gehorchen. Jetzt ist die Zeit, sagt Mose hier, das zu tun, was Jesus sagt. Nicht um seine Aufmerksamkeit zu kriegen, denn er ist der Gott, der schon zu uns geredet hat. Nicht um seine Liebe zu verdienen, denn er ist der Gott, der mit ausgestreckter Hand uns schon gerettet hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich dafür, dass du gerade feuriger und himmlische Worte zu uns gesprochen hast. Danke, Vater, dass du kein abwesender Gott bist, sondern dass du immer gegenwärtig bist. Danke, Vater, dass du uns liebst und gerne zu uns redest. Und Vater, wir bitten dich, dass du das in unseren Herzen schreibst, was du heute zu uns gesagt hast. Dass wir mehr beherzigen und begreifen und vertrauen, dass Jesus einzigartig ist. Dass es keiner wie ihn gibt. Und dass wir deswegen in ihm und durch ihn und für seine Ehre ihm gerne gehorchen. In Jesu Namen. Amen.